Wir fahren fort im Johannesevangelium Kapitel 8. Ich lese die Verse 31 bis 47. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Nun aber sucht ihr, mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Herr, das sind harte Worte von dir, und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir deine Stimme und die Wahrheit hören und du uns frei machen kannst. Amen. Warum widerstehen Menschen der Wahrheit? Gibt's das? Ist doch eigentlich unlogisch, das ist doch irrational, denn eigentlich müsste doch jeder Mensch danach streben, die Wahrheit zu erkennen und zu begreifen. Wer will denn schon belogen und getäuscht werden? Aber dennoch erleben wir gerade in unseren Tagen einen massiven Widerstand gegen die Wahrheit. Und von solchem Widerstand gegen die Wahrheit berichtet auch unser Predigttext. Was ist eigentlich Wahrheit nach der Bibel? Wahrheit im allgemeinen Sinne meint die Übereinstimmung von Gedanken, von Aussagen, von Urteilen mit der Wirklichkeit. Also es geht um unser Verhältnis zwischen Wirklichkeit und wie wir über sie sprechen. Nach biblischer Auffassung ist aber Wahrheit noch viel mehr. Sie ist eine Eigenschaft, die eine Sache hat oder eine Person oder ein Wort oder die sie nicht hat. Also wahr ist etwas, wenn es das hält, was es verspricht. Also Wahrheit ist nicht nur im dogmatischen Sinne, also in Bezug auf die Lehre zu verstehen. Wahrheit bedeutet also Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Treue, Vertrauenswürdigkeit, also Charaktereigenschaften. So wie das in der Bezeichnung zum Ausdruck kommt, ein wahrer Freund. Diese Wahrheit kommt allein von Gott. Und sie kommt nur Gott zu, sie ist eine Eigenschaft seiner Person. Und demnach ist auch das Evangelium Gottes wahr. Also bei der göttlichen Wahrheit geht es nicht um irgendwelche Meinungen, was jetzt über Gott oder Jesus richtig ist oder falsch, sondern um Gottes Offenbarung gegenüber uns Menschen und die in der Person Jesu selber geschieht. In diesem Text haben wir also eine Auseinandersetzung um die Wahrheit. Wenn wir das Johannesevangelium verstehen wollen, müssen wir auf eine kleine Besonderheit achten. Wenn dort von Juden oder Judäern die Rede ist, dann sind damit in der Regel die pharisäischen Schriftgelehrten gemeint. Also Jesus spricht hier mit den Juden, den pharisäischen Schriftgelehrten und nicht mit einfachen Menschen aus dem Volk. Also das ist sozusagen ein rabbinisches Lehrgespräch, das auf dieser theologischen Ebene der Gelehrten stattfindet. Vielleicht haben wir deswegen manchmal ein bisschen Schwierigkeit, den Gedanken zu folgen in diesen Dialogen, weil wir mit dem jüdischen Denken nicht so vertraut sind. Wir finden oft Missverständnisse vor, also wenn Jesus bildhaft redet und die Juden verstehen ihn wörtlich. Und man hat den Anschein, die reden da manchmal aneinander vorbei. Aber da findet dennoch ein Ringen um die Wahrheit statt, so auch hier. Im vorherigen Abschnitt hat Jesus sich geoffenbart als das Licht der Welt, als den Sohn Gottes. Und in Vers 30 heißt es dann, es glaubten viele an ihn. Das heißt, sie glaubten, dass Jesus der verheißene Messias ist. Meines Erachtens kann sich das nur auf die pharisäischen Gesprächspartner beziehen, die an ihn glaubten. Also er wurde keineswegs nur von allen abgelehnt. Und zu denen, die jetzt glaubten, sagt der Herr, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Eine sehr wichtige Anweisung. Das gilt natürlich auch für uns, die wir an Jesus glauben. Seine Aussage bringt das nochmal auf den Punkt, was Wahrheit ist. Also nicht irgendwelche Meinungen über Gott und die Bibel, sondern die Grundhaltung, das Bleiben im Wort Jesu. Bleiben in seinem Wort heißt bleiben bei Jesus, bei seiner Person. Ja, das heißt, dass wir eine Beziehung zu Jesus pflegen, Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir im Austausch, im Gespräch mit ihm stehen. Und dann passiert das, was in Vers 32 steht. Wir erkennen die Wahrheit Gottes und die bewirkt etwas in uns. Ja, das heißt, sein Wort wird uns lebendig. Wir hören, wie Jesus zu uns spricht. Und die Folge davon ist wieder Erkenntnis der Wahrheit und damit wahre Freiheit. Also die Erkenntnis der Wahrheit ist nicht nur ein einmaliges Wissen, was man irgendwann mal sich angeeignet hat, sondern es ist ein Prozess, der findet ständig statt, wiederholt. Je mehr wir uns mit Jesus verbinden, und desto mehr verstehen wir von der Wahrheit. Wir verstehen Jesus, Gott, wir verstehen seine Gedanken, wir verstehen uns selber und auch, was in der Welt passiert. Gottes Wahrheit ist also nicht statisch, also ein gelerntes theologisches Wissen, sondern die lebt, die entwickelt sich wie eine Beziehung, aber nur immer in der engen Bindung an Jesus und sein Wort. Und diese Wahrheit macht uns frei. Frei wovon? Natürlich von Sünde und Gottlosigkeit, aber auch uns, die wir glauben, macht sie frei von unseren falschen Gedanken, von unseren komischen eigenen Ideen, von unseren Einbildungen, von unseren Gefühlen, von Meinungen, von Lügen. Sie macht uns unseren Lügen über uns selber, über die Menschen, über die Welt. Wir werden frei von unseren alten, finsteren Strukturen, die leider immer noch in uns wirksam sind und in denen wir bisher gelebt haben. Und diese Wahrheit Jesu befreit uns auch zu dem eigentlichen Leben, das Gott für uns bereitet hat. Ja, und das ist das Leben in der Gemeinschaft mit ihm, in der Übereinstimmung mit seinem Willen, unter Gottes Wohlgefallen, unter seinem Segen. Das ist Gottes Liebesabsicht mit uns. Jesus sagt also zu den Gläubigen, die an ihn glauben als den Messias, denkt jetzt nicht, dass ihr alles richtig verstanden habt, dass ihr jetzt im Besitz der richtigen Meinung über mich seid. Denn die Nachfolge Jesu heißt nicht, dass man jetzt zu einer Partei gehört, die von ihren Anhängern Linientreue verlangt, damit sie ihre Parolen glauben und die weiterverbreiten. Ja, das ist eine Imitation Satans. Das ist eigentlich eine Perversion der Wahrheit. Sondern er sagt jetzt, lebt in der Wahrheit. Lebt mit Jesus. Hört auf Jesus und allein auf Jesus und sein Wort. Denn nur das Wort Jesu bewirkt diese göttliche Freiheit. Und die gibt es nur in der Bindung an Jesus, den Sohn Gottes, der die Wahrheit in Person ist. Ja, sollte das nicht eigentlich jeder Mensch haben wollen? Sollte man meinen, aber jetzt kommt der Widerstand. Und jetzt hören wir den Widerstand der Juden, die nicht an Jesus als den Messias glauben. Das sind jetzt nach dem Kontext also die Nichtglauben, die hier Jesus antworten. In Vers 33, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Also der Einwand lautet, du behauptest von uns, wir sind nicht frei. Wir waren aber nie Sklaven von irgendjemand. Wir sind Abrahams Nachkommen. Wir gehören zu Gottes auserwähltem Volk. Wir sind frei von der Abgötterei und der Sünde der anderen Völker. Wir haben Gottes wunderbare Ordnung, die Tora, und wir leben so genau wie möglich nach ihr. Und was hast du jetzt darüber hinaus noch an Freiheit zu bieten? Und dann sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Es gibt eine Sklaverei, der jeder Mensch unterliegt und die nicht offensichtlich ist. Das ist die Sünde. Das ist das Leben ohne Gott. Es ist das Leben ohne Beziehung zu ihm. Außerhalb seiner Ordnung. Und hier meint der Herr mit Sünde tun nicht einzelne sittliche Verfehlungen gegen göttliche Gebote, sondern das regelmäßige, das gewohnheitsmäßige Tun der Sünde, indem man ein Leben ohne Gott führt. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Wer kein Sklave Gottes ist, der ist ein Sklave der Sünde. Er ist nicht frei, der muss das tun, was sein Herr möchte, aber der merkt es nicht. Und darum braucht es die Wahrheit Gottes, die ihm die Augen öffnet. Ich bin ja gar nicht frei. Ich bin ein Sklave meines Ichs. Ich bin ein Sklave Satans. Und ich brauche Befreiung. An den Punkt muss man kommen. Die scheinbare Freiheit der Pharisäer als Kinder Gottes war nur eine Selbsttäuschung. Und jetzt erklärt der Herr in einem Mini-Gleichnis, warum. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Also sowohl der Knecht als auch der Sohn, die leben zusammen in einem Haushalt. Rein äußerlich sieht man da keinen Unterschied, aber da gibt es einen. Der Knecht kann sein Wohnrecht verlieren, der Sohn nicht. Der Knecht wird nicht erben. Aber der Sohn, der erbt mal das Haus. Und genauso war es mit diesen frommen Juden, weil sie meinten, als Nachkommen Abrahams seien sie automatisch in der Position des Sohnes. Also auch die Erben und mit einem unverlierbaren Wohnrecht im Haus Gottes, dem Volk Israel. Aber der Herr sagt, durch ihren Unglauben und die Ablehnung Jesu sind sie nur Knechte. Sie sind nicht Sohn, sie sind nicht Erbe. Sie können ihr Wohnrecht im Hause Gottes wieder verlieren. Nur der Sohn, ja, und damit meint der Herr sich natürlich selber, kann daran etwas ändern. Er muss aus dem Knecht einen Sohn machen, durch Adoption. Du kannst im Haus Gottes wohnen, auch inmitten einer guten biblischen Gemeinde. Aber ohne den Sohn Jesus bleibst du ein Knecht und ein Sklave der Sünde. Frömmigkeit ohne den Sohn ist Selbsttäuschung und Selbstbetrug. Nur der Sohn, Jesus Christus, kann dich aus der Sklaverei der Sünde befreien. Er kann dich befreien aus der Bindung an falsch-religiöse Irrtümer und eigener Frömmigkeit. Er kann dich befreien aus der Versklavung an dein Ich. Wirklich dauerhaft befreien und dich zu einem Kind Gottes und Erben Gottes zu machen. Jetzt kommt die entscheidende Aussage, Vers 37. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Also die Pharisäer meinten, das reicht, ein Nachkomme Abrahams zu sein. Wir stehen doch auf der richtigen Seite und damit liegen wir doch auch richtig. Aber Jesus sagt ihnen, ihr liegt falsch, denn ihr widersteht meinem Wort. Ihr habt da einen inneren Widerstand gegen mein Wort, gegen die Wahrheit. Und ihr sperrt euch innerlich bewusst dagegen. Ihr versucht sogar, mich zu töten, um mich damit zum Schweigen zu bringen. Also der Herr stellt fest, mein Wort findet keinen Raum in euren Herzen. Das heißt, ich kann sagen, was ich will, da dringt nichts ein in euch. Das ist, als ob ich gegen eine Wand rede. Das ist schon eine sehr harte Konfrontation. Und da sagt der Herr, zu den Frömmsten der Frommen, den gelehrtesten Theologen seiner Zeit. Haben wir das auch schon erlebt, dass das mal jemand zu uns sagen musste? Weil wir nicht hören wollten. Warum wählt der Herr jetzt eine solche Konfrontation? Er macht das bewusst. Er möchte sie schockieren. Er möchte sie aufrütteln, damit sie endlich aufwachen. Also ich habe schon erlebt, das kann durchaus eine Wirkung haben, wenn man jemanden so konfrontiert. Aber wie kam es jetzt dazu, dass ausgerechnet die Frömmsten der Frommen Gottes Wahrheit widerstanden haben, die einfach nicht hören wollten? Ja, dass sie gewissermaßen immun waren gegen die Wahrheit. Auch heute erleben wir das, dass Menschen absolut unempfänglich sind für die Wahrheit Gottes. So, und jetzt hören wir, wie der Herr die Herzen aufdeckt. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. Erste Erklärung für ihren Widerstand. Ihr tut das, was ihr bei eurem Vater seht. Euer Vater ist der, den ihr als eure oberste Autorität anseht. Mit anderen Worten, ihr habt eine Partei gebildet und jetzt folgt ihr eurem Parteichef, der euch und was der euch als Wahrheit vorgibt. Es ist eigentlich immer so. Wir tun das, was wir bei unserem Vorbild, bei unserer obersten Autorität sehen. Jesus auch. Aber seine Legitimation ist Gott, sein Vater. Da Jesus und seine Gesprächspartner darin nicht übereinstimmen, können sie nicht den gleichen Vater haben. Wer ist ihr Vater? Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Also, erneute Berufung auf Abraham. Wir sind Abrahams Nachkommen, also ist er unser Vater. Wir stehen auf der richtigen Seite. Wie kannst du da irgendeinen Zweifel dran haben? Und der Herr sagt, Irrtum, es geht nicht um eine leibliche Nachkommenschaft, es geht um die geistliche Nachkommenschaft. Kinder tun das, was sie bei ihrem Vater, was sie ihren Vater tun sehen. Ihr tut nicht die Werke Abrahams. Also ist eure Abrahamskindschaft nur Einbildung. Und auch viele Menschen denken heute so, ich stehe doch auf der richtigen Seite. Ich folge ja der Mehrheitsmeinung. Ich bin damit automatisch im Besitz der Wahrheit. Aber dabei folgen sie nur Autoritäten, denen sie sich unterworfen haben. Und der Herr beweist jetzt seine Aussage, dass sie einen anderen Vater haben. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie wollten Jesus töten, um ihn mundtot zu machen. Ihn, den Sohn Gottes, der ihm die Wahrheit gesagt hat. Das hätte doch Abraham nie getan, oder? Dass seine Gegner Jesus töten wollen, zeigt uns aber auch, wie weit es mit Menschen kommt, die blind einer falschen Wahrheit, einer Lüge folgen. Sie werden zu Fanatikern, dass sie jeden zum Schweigen bringen wollen, der ihren Ansichten widerspricht, weil sie Widerspruch nicht mehr ertragen. Dabei spielt es offenbar keine Rolle, dass das Töten eines Menschen Unrecht ist. Allein aus dem Grund, weil er andere Ansichten hat und die den eigenen Ansichten widersprechen. Der Fanatiker wird blind gegenüber den einfachsten ethischen Normen. Das ist das Wesen von Fanatismus. Man meint, für seine Überzeugungen und Ideale kämpfen zu müssen. Und dafür muss man den Gegner zum Schweigen bringen oder sogar ganz vernichten. Und dabei ist jedes Mittel erlaubt. Man kämpft ja schließlich nur für das Gute. Und genau das ist die Moral Satans. Der Zweck heiligt die Mittel. Der gute Zweck rechtfertigt, dass man dafür sogar Verbrechen begeht. Das sind die Werke Satans, des Verderbers. Und er ist der Vater aller Fanatiker. Und so verführt der Teufel die Menschen, indem er ihre Sinne verblendet mit seinen süßen Lügen. Und dann folgen sie ihm willig in der Masse und führen seine schrecklichen Absichten aus. Und solche Verführten sind Satans willige Werkzeuge. Und dabei meinen sie, sie tun das Richtige und das Gute. Aber als Satans Parteigänger tun sie nur blind den Willen ihres Vaters. Und das können wir auch sehen in der Geschichte aller Staaten, die von Ideologien übernommen wurden. Und solche Dynamiken sind auch in unseren Tagen im antichristlichen Zeitalter leider wieder wirksam. Die Argumentation Jesu können seine Gegner nicht widerlegen. Und da sehen wir auch, dass rationale Argumente bei ideologisch Verblendeten völlig zwecklos sind. Die haben keine Überzeugungskraft. Da dringt nichts ein. Der Fanatiker ist blind für vernünftige Argumente. Und das sehen wir bei den Pharisäern. Sie wechseln jetzt einfach die Argumentation. Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Also nicht mehr Abraham, sondern Gott ist jetzt ihr Vater. Warum? Sie sind ja nicht unehelich geboren. Also das ist jetzt im bildlichen, im geistlichen Sinn zu verstehen. Sie haben niemals Götzendienst getrieben oder sind von Gott abgefallen. Sie haben sich immer an Gottes Gebote in der Tora gehalten. Wir stehen doch auf der richtigen Seite. Dann ist auch Gott unser Vater. Aber der Herr Jesus widerlegt auch diese Argumentation. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Also der Herr sagt, wenn wir wirklich denselben Vater, also Gott, hätten, dann würdet ihr mich doch lieben. Ihr könnt mich nicht hassen. Wäre doch unmöglich. Und dass Jesus von Gott gesandt war, das hat er doch zur Genüge schon bewiesen. Das wiederholt er jetzt hier nicht nochmal, sondern das setzt er als wahr voraus. Nochmal kurze Wiederholung zur Erinnerung. Der Herr Jesus hatte mindestens 3 Zeugen, die ihn eindeutig als den Messias bezeugt haben. Das waren einmal die Propheten in den Schriften des Alten Testamentes, die von ihm geredet haben. Als Messias und was sich in ihm erfüllt hat. Zweitens war das Johannes der Täufer, also sozusagen der letzte Prophet des Alten Testamentes, der auf ihn hingewiesen hat. Und drittens die Wunderzeichen Jesu, die nur der Messias tun konnte und die ihn als den Messias ausgewiesen haben. Hat ihnen das nicht gereicht als Beweis seiner Göttlichkeit? Die kannten doch die Bibel. Müsste das nicht jeden normal denkenden Menschen in Israel überzeugt haben? Und so stellt der Herr fast verzweifelt fest: Warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Sie verstehen seine Rede, seine Argumentation nicht. Warum? Weil sie nicht können. Sie können ihn nicht hören. Und warum? Das ist eine wichtige Erkenntnis. Man kann mit ideologisch oder geistlich verblendeten Fanatikern nicht diskutieren. Da sind alle Argumente zwecklos. Man redet da buchstäblich gegen eine Wand. Denn solche Menschen, die sind in der Finsternis. Sie können nicht verstehen und sie können nicht glauben. Und jetzt kommt der Höhepunkt in der ganzen Konfrontation. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also, das sind schon sehr harte Worte, die der Herr hier wählt. Und wenn man zu jemandem sagt, du bist vom Teufel. Ich denke, wir müssen da eher zurückhaltend sein mit solchen Vorwürfen, denn dann ist das Gespräch wahrscheinlich ziemlich schnell zu Ende. Aber der Herr wusste, dass das hier angebracht war. Denn das Problem ist, wenn sich Menschen auf die Seite der Lüge und damit auf die Seite des Teufels stellen, dann können sie die Wahrheit Gottes, die Jesus bezeugt, nicht mehr glauben. Sie können es nicht mehr. Warum? Weil sie unter die Macht Satans geraten in die Finsternis. Und dann arbeiten sie aktiv mit dem Teufel zusammen. Und damit steht man automatisch gegen Jesus, gegen seine Lehre und gegen seine Werke. Und genau das ist hier passiert. Satans wichtigstes Werkzeug zur Manipulation und Steuerung der Menschen ist die Lüge. Und der Satan ist letztlich der Urheber aller Lügen. Und das erleben wir auch heute in der Endzeit. Es ist das Zeitalter der Lüge. Ich muss zugeben, ich habe mir die Endzeit nicht so vorgestellt, dass die Lüge in einem solchen Ausmaß und so dreist regiert und die Menschen ihr willig folgen. Das ist einfach unglaublich. Aber der Satan setzt jetzt alles daran, dass er die Menschen mit seinen Lügen in Angst versetzt, um sie dann zu verführen und sie dann seinem falschen Messias, dem Antichristen, als Heilsbringer zuzuführen, damit sie das Mahlzeichen annehmen. Wer bei diesen Lügen mitmacht, der verliert buchstäblich den klaren Verstand. Also wenn ich da nur an diese Gender-Ideologie denke, dieses sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, dass demnächst jetzt sogar Kinder ab 14 Jahren ihr Geschlecht verstümmeln lassen dürfen. Das ideologische Lügengebilde ersetzt das klare, logische Denken. Den normalen, gesunden Menschenverstand, der uns von Gott gegeben ist. Die glauben alles und die gehorchen blind, ohne dass ihnen die ganzen Widersprüche auffallen. Sie stehen auf der Seite Satans, des Teufels. Er ist ihr Vater. Und das muss uns klar sein, das sind nicht einfach andere Meinungen, die man halt tolerieren muss, sondern wer sich auf die Lügen des Satans einlässt, der fällt unter den Bann Satans. Das ist eine ernste Sache. Und das ist eine erschütternde Tatsache, das muss uns leider klar sein. Wenn wir das mit verführten und verblendeten Menschen zu tun haben. Und gleichzeitig warnt uns die Bibel eindringlich davor, dass wir uns in irgendeiner Weise auf die Seite der Welt und ihrer Lügen stellen. Denn dann passiert Folgendes: Weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer den Lügen der Welt glaubt, wird dem Wort Jesu nicht glauben. Man steht auf der anderen Seite, man steht auf der Seite Satans und man passt sich seinem Umfeld an. Wer sich der Lüge hingibt, der verliert die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Und deshalb glaubt er der Wahrheit nicht mehr. Jetzt startet der Herr noch einen weiteren Anlauf. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Also er sagt, widerlegt mich doch, es ist ganz einfach, ihr müsst mir nur eine Sünde nachweisen. Wenn ich nur eine Sünde getan habe gegen Gottes Gebot, dann ist alles, was ich gesagt und getan habe, hinfällig, dann ist das nicht wahr. Und wenn nicht, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist jetzt sein Fazit. Auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite Gottes, dann hörst du seine Worte. Stehst du auf der Seite des Teufels, dann hörst du sie nicht. Das ist erstmal niederschmetternd. Vielleicht fragst du jetzt auch, ja, was soll ich denn tun, dass ich Gott wieder hören kann? Also ich kann euch nur immer wieder eins sagen. Stellt euch entschieden auf die Seite Jesu. Richtet euer Denken ganz an seinem Wort aus und hört auf damit, den Stimmen der Welt einfach Glauben zu schenken. Je konsequenter wir unser Denken an der Bibel ausrichten, desto mehr sind wir gegen die antichristlichen Lügen immun. Und das heißt, wir müssen die Worte Jesu nicht nur hören, sondern wir müssen sie essen, ja, und verdauen. So, das heißt, man pickt sich aus der Mahlzeit nicht nur so ein paar Rosinen raus, die einem gerade gut schmecken, dann werden wir an Unterernährung leiden und geistlich krank werden. Und dann suchen wir uns Ersatznahrung in der Welt und essen deren Lügen. Sondern wir müssen das Wort Jesu als eine vollwertige Mahlzeit jeden Tag aufnehmen. Und zwar das ganze Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament im Zusammenhang. Ich möchte euch ausdrücklich ermutigen, die Bibel auch im Zusammenhang zu lesen und zu studieren. Wir müssen unsere Gedanken damit füllen und im Alltag anwenden, danach handeln. Und dann bleiben wir geistlich und auch geistig gesund in einer Welt, die immer verrückter wird. Ja, dieses Wort heute war vielleicht eine harte Botschaft. Deshalb möchte ich noch zwei hoffnungsvolle Gedanken zum Schluss anfügen. Das erste: Wir dürfen uns jetzt keinesfalls einfach erheben über die Pharisäer damals und denken, ja, die waren doch sowieso neben der Spur und so. Oder sogar über alle jüdischen Menschen, die nicht an Jesus glauben. Wenn wir das tun, dann sind wir in die gleiche Falle getappt. Gott möge uns bewahren vor einem solchen religiösen Hochmut. Sondern dieser Text steht in der Bibel in erster Linie als Warnung an uns. Es kann uns auch passieren, dass wir uns ideologisieren, trotz frömmster Absichten. Ja, man sieht das an den Sekten zum Beispiel. Denn dann geraten wir in den gleichen Fanatismus. Wir sind nicht die besseren oder die klügeren Menschen. Dürfen uns da ja nichts drauf einbilden. Denn die Pharisäer meinten es ja besonders ernst. Aber sie richteten ihre eigene Frömmigkeit auf. Vor allem, dass sie die Bedeutung des Schabbats so erhöht haben, so überhöht haben für das Kommen des Messias. Das mag da eine besondere Rolle dabei gespielt haben. Ja, erinnern wir uns nochmal Johannes 5, der Vorwurf an Jesus, dass er den Schabbat bricht, das war letztlich der Grund, weshalb sie ihn verworfen haben. Und das geschieht auch, wenn wir eine Lehrmeinung überhöhen und die ganze Bibel daran ausrichten. Und schon haben wir einen Götzen im Herzen und der legt uns die Bibel aus. Ja, bleiben wir demütig in dem Bewusstsein, dass wir uns immer irren können. Lassen wir uns immer korrigieren vom Wort Gottes her und auch von anderen Geschwistern. Und das Zweite, dieses harte Urteil Jesu über seine Gegner, dass sie Kinder des Teufels sind, das ist natürlich deprimierend. Ja, und ich frage mich, gibt es denn keine Chance, da einen Verblendeten zur Umkehr zu führen? Doch, das gibt es. Ich möchte ausdrücklich ermutigen, dass es möglich ist, die Seiten zu wechseln. Von der Seite des Teufels auf die Seite Jesu. Denn die Bibel ist ja mit Johannes 8 nicht zu Ende. Deshalb ist Gott auch mit seinem Volk Israel heute noch nicht zu Ende. Und das zeigt uns Gott im Römerbrief, Kapitel 9 bis 11. Diese Worte sind dem Apostel Paulus von Jesus gegeben worden. Und der war auch so ein Pharisäer, ein blinder Fanatiker, der war auch ein Feind Jesu, ein überzeugter Verfolger der Gemeinde. Und was hat dieser Paulus durch Gottes Gnade für eine Wende erlebt? Gott wird mit jeder Blindheit und mit jedem Unglauben fertig, davon bin ich überzeugt. Ich nicht, wir nicht, keiner von uns. Aber Gott kommt auch mit dem Verblendetsten zum Ziel, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Gott allein macht die Toten lebendig, nicht ich, mit meinen klugen Argumenten. Das ist doch entlastend und ermutigend. Denken wir daran, wenn wir mit Menschen reden. Und deshalb wollen wir andere Menschen, die in der Finsternis sind, niemals aufgeben. Ja, vielleicht denken wir auch an uns. Uns ist es ja auch nicht besser ergangen. Sondern glauben wir, beten wir, vertrauen wir für sie und bezeugen ihnen Jesus. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jesus, der Sohn Gottes, der die Wahrheit ist, macht die Gebundenen frei. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort in der Schrift, auch wenn es sehr hart ist. Und wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast und dass wir an dich glauben dürfen, dass du uns diese Gnade erwiesen hast. Ja, und du zeigst uns auch, wie schlimm es ist, wenn wir verblendet sind, wenn wir der Finsternis, den Lügen folgen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns bewahrst in dir, in deiner Wahrheit. Und dass du nicht aufhörst, uns frei zu machen von dem Lügengift der alten Schlange. Und uns führst durch diese Endzeit, bis wir bei dir sind. Und wir danken dir, dass du es gewiss tun wirst. Amen.